Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich geht es Ihnen so wie mir und Sie schimpfen häufig über Bürokratie und langsame Verwaltung. Was macht eigentlich die öffentliche Verwaltung, um sich selbst zu modernisieren? Wir wagen einen Blick hinter die Kulissen. Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Ich hatte schon länger vor, Dr. Horst Beyer zu interviewen. Er ist Chief Information Officer des Bundeslandes Niedersachsen. Ja, diese Position gibt es wirklich. Zu seinen Aufgaben zählen im Wesentlichen die Bereiche Verwaltungsmodernisierung, IT-Strategie, E-Government, Informations- und Cybersicherheit sowie die IT-Infrastruktur. Dr. Beyer treibt Cloud, Sicherheit, Rechtsvereinfachung und pragmatische KI-Nutzung in der Verwaltung voran. Steigen wir gleich ein in das Gespräch mit Dr. Beyer. Hallo Herr Beyer, wo treffe ich Sie an und woran arbeiten Sie gerade?
Ja, schönen guten Tag, Herr Benzmann. Ich bin im Homeoffice, das ist heutzutage ja immer gut machbar und die Themen, an denen ich arbeite, sind in dem Jobs hier natürlich sehr vielfältig. Also aktuell sind wir immer noch dabei, Online-Dienste in die Kommunen zu bringen, damit die Bürger auch, sagen wir mal, einen digitalen Zugang zu der Verwaltung haben. Mhm. Das Thema Cybersicherheit treibt mich sehr stark um im Moment. Da wollen wir sehr viel mehr investieren und uns mehr schützen, weil die Gefahren aus dem Netz werden immer größer. Und dann beschäftige ich mich natürlich sehr intensiv im Moment mit neuen Technologien wie künstliche Intelligenz und Cloud Computing und Low-Code und ähnlichen Themen. Wie können wir moderne Technologien in der öffentlichen Verwaltung schneller einsetzen und auch rechtssicher einsetzen? Das sind so die Hauptthemen.
Also ich habe Sie im Intro zu dieser Episode ja bereits vorgestellt, auch damit die Hörerinnen und Hörer eine ungefähre Ahnung haben auch. Vielleicht zunächst eine sehr persönliche Frage. Sie haben es wahrscheinlich auch gelesen in der Schule. Albert Camus hat in einem seiner Bücher als letzten Satz geschrieben, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Natürlich im Mythos von Sisyphos. Wie geht es Ihnen angesichts eben dieser Herausforderung auch an die Verwaltung? Ist das dann Sisyphos-Arbeit? Und wenn ja, sind Sie dann glücklich oder sind Sie, ich kenne Sie ja ein bisschen länger schon, dann ja in so einer Art im entspannten Weiterarbeiten.
Ja, das Bild vom Sisyphus ist mir auch mal in den Kopf gekommen, passt aber nicht ganz. Also Sisyphus hat ja immer einen Stein auf den Berg rollen müssen als Strafarbeit. Das wurde ihm ja von Zeus als Strafe auferlegt. Also meine Arbeit empfinde ich nicht als Strafe, aber nichtsdestotrotz, sagen wir mal, rollt der Stein nicht wieder runter, kurz vorm Gipfel, sondern wir schieben ihn oder ich schiebe ihn möglichst immer weiter hinauf, Schritt für Schritt. Aber der Berg ist sehr hoch. Ich würde sagen, ist der Mount Everest, aber sagen wir mal, wir haben schon noch einige Höhenmeter zu erklimmen, um die Digitalisierung in Deutschland dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehört oder wo andere Länder schon angelangt sind. Ja, und die Arbeit macht Spaß, aber die Rahmenbedingungen sind sehr herausfordernd, sodass man natürlich manchmal auch schon eine gewisse Frustration hat, aber mit einer guten intrinsischen Motivation kriege ich das eigentlich hin.
Ich glaube, das braucht man einfach dann auch in der Position. Ich sagte, ich kenne Sie schon länger. Das liegt ja auch daran, dass ich Sie kenne aus Osnabrück damals. Da haben wir aber noch gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt und dann auch als Bürgermeister in der Samtgemeinde. Sie kennen dann auch Verwaltung. Vielleicht, was ist der größte Unterschied, wenn man eigentlich ganz dicht am Bürger ist, auch als Bürgermeister und auf der anderen Seite jetzt aber als CIO, ja auch schon seit 5 Jahren, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, ja auch in unserem Behördendschungel. Oder sind Sie das freie Radikal dort?
Ja, von allem ein bisschen. Also ich war früher auch in der Privatwirtschaft lange Jahre tätig. Bin dann in die Kommunen gewechselt. Das war schon so eine Art Kulturschock für mich, wie in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet wird. Also mit sehr viel mehr Rahmenbedingungen, die man beachten muss. Und die Strukturen sind auch relativ starr. Und seit über 5 Jahren bin ich jetzt im Niedersächsischen Ministerium für Innere, Sport und Digitalisierung, wie es jetzt heißt, seit kurzem. Mhm. Und Ministerium ist schon nochmal eine andere Welt für sich. Also man ist da sehr weit weg vom Bürger, arbeitet teilweise, sagen wir mal, sehr abstrakt, eher gesetzgeberisch tätig. Und ich bin da mit meiner Mannschaft eher ein Exot, weil wir sehr umsetzungsorientiert arbeiten. Mhm. Und wir denken schon in Produkten, was können wir, sagen wir mal, in die Fläche bringen und wo haben die Bürger konkret dann auch einen Nutzen von. Aber die Umsetzung muss halt auch immer wieder in den Kommunen erfolgen und in den Behörden. Und das ist immer so ein Spagat. Aber sagen wir mal, direkten Kontakt mit Bürgern, Bürgerinnen, Wirtschaft hat man halt relativ selten. Das ist schade. Mhm. Aber dadurch, dass ich früher, sagen wir mal, den Bürger dann vor der Bürotür stehen hatte, nach dem Motto, irgendwas funktioniert hier nicht. Und
genau.
Mein Wohngeldantrag dauert viel zu lange.
Ja, oder was. Die Beleuchtung stimmt ja, nicht in der genau. Straße.
Da hat man sehr viel direkteren Draht oder sagen wir mal Konfrontation mit den Bürgern. Die erwarten dann auch in einer Kommune, dass man das Problem auch löst. Mhm. Im Ministerium, sagen wir mal, hat man so andere Zeitläufe und weniger Druck von der Seite, was eigentlich schlecht ist, ne? Weil, sagen wir mal, die Probleme in der Fläche sind schon relativ groß, sind viele Menschen unzufrieden mit viel Bürokratie und, sagen wir mal, langsamen Verbesserungen, langsamen Prozessen. Und da wäre es manchmal ganz hilfreich, wenn man da schon eine engere Verbindung hätte, sagen wir mal, zu der Realität. Aber wir bemühen uns, das immer wieder herzustellen. Deswegen ist meine Erfahrung aus der Vergangenheit, glaube ich, da auch ganz wertvoll.
Ja, denke ich. Unter den Hörerinnen und Hörern des Podcasts sind ja viele Führungskräfte, wie ich weiß. Und den Podcast gibt es ja auch schon sehr lange. Viele von den Hörerinnen und Hörern werden sich fragen, ob der Einsatz von KI in der öffentlichen Verwaltung tatsächlich zu weniger Bürokratie führt. Oder ob es vielleicht sogar so ist, dass ich noch besser kontrolliert werde, weil das macht dann kein Mitarbeiter mehr, der vielleicht auch mal krank ist oder Mitarbeiterin, sondern das macht dann gegebenenfalls eine in Anführungszeichen eine KI oder ein Agent oder wie auch immer man das dann in Zukunft nennen wird. Was ist Ihre Perspektive?
Ja, wir beschäftigen uns seit längeren Jahren mit KI, mit diesem Big Bang der generativen KI, ChatGPT als Stichwort, ist das nochmal sehr viel stärker geworden und die Anwendungsmöglichkeiten explodieren im Moment. Und wir müssen natürlich als öffentliche Verwaltung sehen, dass wir auch KI einsetzen. Das ist bei uns immer ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen beachten müssen. Das muss in einer sicheren Umgebung laufen. Wir müssen vermeiden, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und vor allen Dingen, wir müssen darauf achten, dass unsere Daten geschützt sind, nicht abgesaugt werden und dass wir auch, wenn wir KI einsetzen, dann auch vernünftige, rechtssichere Ergebnisse bekommen. Und das ist im Moment bei den allgemeinen Sprachmodellen, die viele jetzt benutzen, auch in privater Form nicht der Fall. Also da haben sie inzwischen an die 40% aller Ergebnisse, die halt mit Fehlern behaftet sind. Ja. Also deswegen haben wir besondere Herausforderungen in dem Bereich, aber wir müssen das schon intensiv jetzt einsetzen. Da haben wir auch die ersten Projekte in der Umsetzung. Aber Sie haben das ja mit dem Stichwort Bürokratie verbunden. Mhm. Es gibt so eine Diskussion in der Community der Digitalisierer, der öffentlichen Verwaltung. Sollten wir, sagen wir mal, erst die Bürokratie abschaffen oder reduzieren? Mhm. Um dann vereinfachte digitale Strukturen aufsetzen zu können? Oder versuchen wir einfach mit der KI die Bürokratie irgendwie zu beherrschen und zu erschlagen? Mhm. Also ich habe da mal so ein aktuelles Beispiel, das wird gerade vom Bund vorangetrieben. Stellen Sie sich vor, Sie wollen irgendwie eine Wasserstoffleitung bauen oder einen Windpark oder eine Hochspannungsleitung. Wenn Sie diese Planungsprozesse sehen, dann haben Sie da teilweise, Container voll an Unterlagen, die beigebracht werden müssen, Gutachten und Anträge für einen Windpark und ähnliches. Und das auszuwerten, inklusive Bürgerbeteiligung, dauert ja oftmals Monate, Jahre. Und jetzt gibt es einen Ansatz mit der KI, die geht da einfach drauf, die liest alle Dokumente aus, der hunderten von Ordnern, die man da einreichen muss, und prüft automatisch die Gesetze, Verordnungen und bringt am Ende dann innerhalb von Minuten ein Ergebnis raus, ist dieser Antrag genehmigungsfähig und wenn nicht, was muss noch getan werden? Mhm. Also das ist im Prinzip so eine Form, wo ich KI nutze, um diesen ganzen bürokratischen Aufwand zu umgehen oder einfach ja, Workaround zu bauen.
Ja.
Das Bessere wäre natürlich, dass wenn man unsere ganzen ja, rechtlichen Strukturen und Vorgaben entschlacken würde, woran wir auch arbeiten als Land Niedersachsen und viele andere auch. Aber das ist ein verdammt dickes Brett, was wir da bauen müssen. Also da sind wir oftmals auch zu langsam und das ist auch zu zäh. In Deutschland sind wir halt sehr stark überreguliert.
Ja, also das ist ja für mich so der Punkt, wo ich immer sage, das ist der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Wenn ich die falschen Sachen verbessere, dann habe ich ja immer noch keinen echten Gewinn, sondern ich müsste die erstmal rausfinden, was sind die richtigen Prozesse oder was sind die Prozesse, die man wirklich braucht und die dann optimieren mit KI oder was auch immer an der Stelle. Also ich verstehe, dass man darüber diskutiert, weil das ist ja schon eine zentrale Frage auch von Mittelverwendung beispielsweise.
Ja. Also ich kann hier ja noch ein Beispiel nennen.
Gerne.
Wir haben festgestellt, dass 90% aller Wohngeldanträge, die eingereicht werden, in analoger Form unzureichend fehlerhaft sind und die notwendigen Nachweise nicht beiliegen.
Mhm.
90%. Also das ist eigentlich ein Alarmzeichen, weil die Bürger und Bürgerinnen verstehen dann die Formulare nicht, die Sprache nicht und wissen auch teilweise nicht, welche Nachweise sie beibringen sollen. Und die Behörde, die diese Nachweise fordert, zum Beispiel, weiß ich nicht, Einwohnermeldenachweis oder Geburtsurkunde, was auch immer, die haben die Daten ja alle.
Mhm.
Aber man muss sie trotzdem nochmal bei einer anderen Behörde, beim anderen Amt im selben Haus beantragen, um dann woanders einzureichen. Also da müssen wir dringend dran arbeiten, dass unsere Gesetze da einfacher werden.
Mhm.
Ein anderes Beispiel, wir haben in Deutschland einen Elterngeldantrag, der hat 24 Seiten und ich glaube, bis zu 17 Nachweise müssen Sie da im Maximum erbringen.
Hm, Hammer.
In Österreich kommt man mit 4 Seiten aus und in Deutschland müssen Sie dann auch Nachweise beibringen. Haben Sie jetzt eine kleine oder eine große PV-Anlage, weil die kleine zählt nicht zum Einkommen, die große PV-Anlage schon.
Mhm.
Und der Einkommensbegriff ist in jedem Gesetz unterschiedlich. Also da müssen wir wirklich ansetzen. Und wir Digitalisierer werden immer gescholten, dass wir nicht richtig vorankommen. So eine komplexe Welt zu digitalisieren, ist verdammt schwierig.
Also der ich sag mal in Anführungszeichen gemeine Bürger würde wahrscheinlich sagen, wir brauchen die Kettensäge. Das ist jetzt nicht unsere Mentalität. Also wie, ich sage ja, das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte, die den Podcast hören. Haben wir Hoffnung? Also ich höre ja von vielen Leuten, dass sie einfach sich fragen, ist dieses Land reformfähig? Das ist jetzt kein politischer Podcast, den ich mache üblicherweise. Aber ich merke es ja, mein Thema ist ja mal Selbstführung. Ich merke es ja, dass die Leute auch am Rad drehen und sagen, ich will ja wohl, ich will auch in dieses Land investieren. Ich lebe hier und aber es geht irgendwie nicht voran so an der Stelle. So ganz stimmt das, finde ich, von außen nicht, weil ich nehme schon wahr, dass bestimmte Dinge vorangehen. Also machen Sie uns ein bisschen Hoffnung.
Ja, ich bin immer hin und her gerissen. Also es gibt wirklich, also das Problem ist erkannt auf jeden Fall. Also jeder Politiker, den Sie ansprechen, der sagt, Bürokratie muss abgebaut werden. Das fing bei Helmut. Ich habe neulich so einen kurzen Fernsehspot gesehen, da hat Helmut Kohl vom Bürokratieabbau gesprochen und dann Gerhard Schröder und Frau Merkel und auch alle Politiker, die sie heute fragen, die sagen dasselbe. Ne? Also es gibt ja auch viele Initiativen. Die Grundsatzfrage, die ich mir immer stelle, warum kommen wir da eigentlich nicht so richtig voran? Also wir bauen zwar bürokratische Hürden ab, aber wir schaffen immer wieder neue. Ne?
Genau.
Also in meinem Bereich, wir haben jetzt so eine NIS-2-Richtlinie, so heißt die. Da geht es dann um Cybersicherheit. Das betrifft auch ganz viele Unternehmen. Da werden halt bürokratische Vorgaben gemacht, wie ich meine Informationssicherheit regle mit Berichtswesen, also eine neue Behörde schaffen. Also das, was wir teilweise vereinfachen, wird dann in anderen Bereichen wieder aufgebaut. Also es ist irgendwie auch eine Mentalitätsfrage in Deutschland.
Mhm.
Ich glaube schon, Problembewusstsein ist da. Aber ich bin ja jetzt selber seit über 5 Jahren in einem Ministerium. Wenn Sie dann mit den Legaten sprechen, also die Juristen in den Ministerien, die dann die Gesetze machen, die klammern natürlich dann auch ihren Regelungen, weil sie genau wissen, da gibt es Gerichte, die haben das dann so verlangt. Und dann gibt es auch viele Unternehmen und Bürger und Interessensgruppe, die irgendwann mal geklagt haben oder Druck gemacht haben. Und dann muss halt irgendwas geregelt werden.
Mhm.
Und Politik hat ja immer den Reflex dann, wenn Probleme auftauchen, dann mache ich ein Gesetz oder dann mache ich Regelungen. Und die haben dann die Illusion, dass das dann das Problem gelöst ist. Aber viele Gesetze kann ich gar nicht administrativ mehr umsetzen, ne? Weil ich war mal als Bürgermeister, ich hatte immer so das Bewusstsein, eigentlich bin ich mit einem Bein immer im Gefängnis, weil ich, sagen wir mal, die ganzen Vorschriften und Regelungen, Gesetze überhaupt nicht überblicke. Mhm. Und daher vielleicht auch Fehler mache oder Recht falsch anwende. Wenn sie dann keinen Juristen im Haus haben, klar, ist dann auch schwierig. Aber in Ministerien haben sie überall Juristen, die ihnen dann natürlich den Spiegel vorhalten und sagen, das und das funktioniert nicht. Also was wir noch schaffen müssen, ist dann die Frage, oder diesen Sprung hinzukriegen gedanklich, wenn irgendwas rechtlich so geregelt ist, dass es nicht geht, wie kann ich das Gesetz ändern?
Genau.
Und das, sagen wir mal, wieder ein dickes Brett. Ich habe da Hoffnung, aber wir sind da viel zu langsam. Mhm. Ja, und ich habe auch noch keinen richtigen Dreh gefunden, das hinzubekommen. Ich glaube, da muss es auch mehr Druck geben, dann von Unternehmern oder von Kommunen oder von Bürgern und Bürgerinnen. Die müssen das mehr einfordern. Also ja. Ich habe jetzt noch keine Demonstration vorm Landtag oder vom Rathaus erlebt, wo die Bürger protestieren, ich will endlich mal digital hier irgendwas beantragen können. Mhm. Ne, mach da mal endlich Dampf.
Ja.
Meistens sind andere Interessen, die da sich artikulieren und sagen, irgendwas ist schlecht und das muss reguliert werden. Mhm. Da müssen wir uns auch alle selber in die Nase packen.
Ja, absolut. Das führt mich zu der Frage nach dem persönlichen Umgang mit auch gerade technischem Wandel. Wenn Sie jetzt so die letzten 10 Jahre zurückschauen, hat sich bei Ihnen so der Umgang mit Technik jetzt in jüngster Zeit mit KI verändert? Sind Sie da experimentierfreudiger, neugieriger geworden? Entdecken Sie Sachen oder war das immer schon bei Ihnen der Fall? Also wir haben uns darüber, glaube ich, nie unterhalten, aber die Frage hatte ich mir mal aufgeschrieben. Hat sich's verändert? Sind Sie stärker techie geworden?
Ja, mit meinem Beruf CIO habe ich natürlich täglich jetzt mit technischen Innovationen und neuen Systemen zu tun. Also wir führen ja auch, weiß ich, neue Strukturen ein oder neue Software wie Teams, kollaboratives Arbeiten oder KI haben wir jetzt in der Landesverwaltung eingeführt, den Copilot und auch noch andere KI-Assistenten. Das ist schon toll, ne? Also wenn Sie einfach in einer Videokonferenzsitzung auf den Knopf drücken und nachher wird ein super Protokoll erstellt mit entsprechenden Maßnahmen, die man da vereinbart hat. Mhm. Da muss dann keiner mehr dran arbeiten. Also sowas finde ich auch klasse. Wo ich musste immer, ich glaube, da ist jeder gut beraten, auf dem Stand der Technik bleiben. Ne? Ich war einer der ersten damals in meiner privatwirtschaftlichen Unternehmung. Bin ja schon länger im Beruf. 1988 war das einer der ersten, der einen PC bekommen hat. Und so ging das halt immer weiter. Dann kamen Mails und dann kam irgendwie Windows und dann kamen irgendwie andere Systeme. Im Moment leide ich so ein bisschen unter zu vielen Geräten. Also man hat ein Diensthandy, man hat ein privates Handy. Ich bin jetzt noch im Rat bei uns in der Stadt. Dann habe ich da ein Tablet von der Gemeinde. Dann habe ich noch ein privates. Dann habe ich noch ein Notebook. Dann habe ich noch ein Desktop-PC. Also irgendwie hat man dann auch unheimlich viele Anwendungen mit an die 100 Passwörtern, die ich irgendwo dann gespeichert habe. Also das Problem ist so die Komplexität. Das erschlägt einen, glaube ich. Und da muss man mal drüber nachdenken, wie kann man eigentlich die digitale Welt auch ein bisschen vereinfachen. Ne? Auch gerade im staatlichen Bereich. Warum habe ich irgendwie bei meiner Stadtwerke, bei meinen Stadtwerken, bei der Krankenkasse, bei der öffentlichen Verwaltung, warum habe ich überall andere Zugangssysteme? Mhm. Bei der Bank. Andere Länder haben das mit einem Zugang geregelt, ne?
Ja gut, hier meine spanische NIE-Nummer. Genau, meine spanische NIE-Nummer hier auf der Insel begleitet mich bei allem, also Hauskauf oder was auch immer oder Steuern zahlen, hier Abfallgebühren. Das ist alles irgendwie über diese eine Nummer geregelt, offenbar.
Ja, so, ich war auch ganz beeindruckt. War neulich mal in Singapur und die öffentliche Verwaltung in Singapur hat ein klares Ziel. Man muss den Einwohnern das Leben dort möglichst einfach gestalten und bequem und smart. Mhm. Und da hat man auch solche Systeme, wo man alles mit erledigen kann. Das hat da auch gewisse Nachteile. Ne? Der Staat ist da auch natürlich sehr dabei, auch Dinge dann zu wissen und zu kontrollieren. Aber da kriegen sie halt eine Steuererklärung per WhatsApp hin, ne? Relativ einfach.
Ja. Das ist aber ein guter Punkt. Ich war auch über Singapur nicht gestolpert, sondern einfach neugierig auch geworden. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Singapur, man sollte meinen, Singapur ist alles sehr stark kontrolliert und deswegen sind die eher überbordend in den Dingen. Aber so als Laie kam mir das eher so vor, als ob der Überwachungsaufwand stärker bei der Organisation selbst liegt, also Selbstprüfung, wenn man so will, als bei zentralen Behörden, sowas in der Art. Also ich bin jetzt kein Spezi in Bezug auf den EU-AI-Act, Stichwort Kompetenzpflichten, Artikel 4, all solche Geschichten. Das scheint dort ja eher vermieden zu werden. Das ist jetzt so anders, als man denken könnte über Singapur.
Ja, also zumindest ist das Leben dort einfacher. Also wir haben da mit Ministerien gesprochen und uns das Thema Digitalisierung in Singapur mal eine Woche lang angeguckt. Mhm. Das ist schon gut sortiert und ich habe das Gefühl, dass der Staat etwas mehr weiß von den Bürgern, auch Daten vernetzen kann, wird weitestgehend akzeptiert. Also sie haben eine hohe Sicherheit, eine hohe Lebensqualität, keine Kriminalität. Ich habe mich immer gewundert, keine Polizei zu sehen. Man sagte mir, ja, das sind überall Videokameras, die sitzen vor ihren Bildschirmen, dürfen aber in der Regel nicht rauskommen, weil kaum einer sich traut, da irgendwas Kriminelles zu machen. Ne? Und also Dänemark ist ja auch ein Staat, den haben wir auch noch nicht mal besucht, der ist auch komplett digitalisiert. Also 90% aller Dienstleistungen der öffentlichen Hand werden dort digital abgewickelt. Da müssen Sie einen Antrag stellen, wenn Sie analog bedient werden wollen.
Okay, so.
Das ist ja auch für Unternehmen dann sehr, sehr einfach, mit dem Staat zu interagieren. Der will auch nicht so viel wissen, weil er viele Dinge auch schon weiß. Sonst wird ja immer vieles doppelt erfasst und dreifach gemeldet. Da arbeiten wir bei der Registermonetisierung dran, dass das auch automatisch dann fließt, dass die Daten halt, die da sind, genutzt werden. Und das macht dann vieles auch einfacher und reduziert den Bürokratieaufwand auch für Unternehmen.
Denke ich mal, also nicht, dass ich dann nicht mit einem Laufzettel sozusagen durch die Behörden laufen muss und mir die Sachen zusammensuchen muss. Klar. Ich würde gerne nochmal neugierig zurückfragen, Stichwort, dann habe ich in der einen Tätigkeit einen Laptop und im anderen jetzt mein iPad und so weiter. Sie brauchen eigentlich einen großen Rucksack, mit dem Sie dann immer durch die Gegend gehen. Wie kommen Sie damit klar? Also wie schaffen Sie den Überblick über Komplexität? Ich war jetzt gerade vorgestern bei einem Kunden in Hamburg und der auch sagte, Mensch, ja, irgendwie, ich muss meine eigene Arbeitsmethodik mal wieder anschauen. Gerade weil es natürlich auch die Veränderung gibt, gerade weil es die Integration von KI gibt. Also wie Sie auch, ich arbeite täglich mit ChatGPT und vor allen Dingen auch Perplexity. Ich arbeite oft auch so, dass ich das koppel, also ich lasse ChatGPT was erarbeiten und gebe das dann an Perplexity, um das kritisch zu prüfen, was übrigens immer sehr, sehr hilfreich ist, finde ich, nicht immer, aber meistens. Also wie machen Sie das ganz praktisch im Alltag? Sind Sie dann doch mit Papier und Bleistift zwischendurch mal wieder da und sagen, was sind eigentlich meine wesentlichen Ziele im nächsten Jahr in Sachen Selbstführung? Sofern wir da reinschauen dürfen jetzt, wie machen Sie das? Den Überblick behalten, die Priorität finden, morgens wissen, was man tagsüber, worauf man sich fokussieren soll?
Ja, also mein Arbeitsalltag hat einen sehr langen Vorlauf. Es gibt ja die unterschiedlichsten Gremien, die man dann besuchen muss und gibt auch viele Termine, wo man Themen vorantreibt, wo ich dann sage, ich habe hier eine Idee, ein Thema, das möchte ich mal diskutieren. Und sagen wir, das ist schon sehr durchstrukturiert. Da muss ich lange im Vorfeld überlegen, welche Schwerpunkte ich in den nächsten Wochen, Monate setze. Wir machen regelmäßig auch Strategiepapiere und Maßnahmenpläne und arbeiten auch mit Scaled Agile Framework, also agilem Projektmanagement, wo wir auch 3-Monats-Inkremente haben, wo wir halt schauen, was sind die Ziele für die nächsten 3 Monate und schauen uns auch zwischendurch an, wie sind die Ergebnisse und justieren dann immer wieder nach. Also sehr stark durchstrukturiert, so dass wir wirklich an unseren strategischen Zielen, die wir mal festgelegt haben, die wir jedes Jahr neu angucken, uns dann auch abarbeiten. Zwischendurch kommen natürlich immer wieder unvorhergesehene Sachen, da braucht man auch Freiraum, den schaffe ich dann auch in meinem Terminkalender, nach dem Motto irgendwie mal eine Lücke lassen für Unvorhergesehenes, die führt sich dann immer sehr schnell, gerade wenn dann irgendwie, was ich im Landtag, eine Anfrage kommt, die man dann bearbeiten muss oder Ministerin mal irgendwelche Fragen hat, wo man schnell was liefern muss. Wir produzieren ja auch sehr viel Papier. Wohl persönlich habe ich keine Akte im Büro. Es ist alles digital. Es ist alles inzwischen über Workflows geregelt, über die E-Akte und über Teams, kollaborative Arbeit. Und das funktioniert sehr gut. Obwohl, da hat man jetzt auch wieder, sagen wir mal, einen neuen Arbeitskanal. Ne? Sie kriegen ja jetzt auch die, sagen wir mal, Chats über Teams, dann kriegen sie Mails. Das verliert an Bedeutung. Also ich habe auch Mitarbeitende bei mir, die klagen darüber, sie haben jetzt inzwischen, was ich, 1000 ungelesene Mails, weil jeden Tag 100 Mails reinkommen. Wenn sie einmal im Urlaub sind, dann haben sie schon verloren. Gut, da kann man jetzt eine KI draufsetzen und die Mails automatisch durchscannen und bearbeiten. Aber ich glaube, wir müssen, weiß nicht, grundsätzlich auch über die Art unserer Arbeit nochmal nachdenken. Also wir haben eigentlich so einen Informationsüberfluss, den wir bekommen, auch ganz viele Newsletter. Also man verliert sich sehr schnell. Also ich versuche immer mal zu schauen, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit E-Mails am Tag, und die meiste Zeit ist irgendwie löschen.
Ja.
Weil ich sehe, das ist jetzt nicht relevant für mich. Also ich bin schon teilweise dazu übergegangen, nur da, wo ich in dem direkten Adressfeld stehe, das lese ich. Wo ich CC bin, gucke ich gar nicht mehr rein. Nach dem Motto, das ist dann ja nicht für mich. Und man muss nicht über alles informiert sein. Das ist ja auch manchmal, sagen wir mal, interessant. Viele Mitarbeitende wollen halt über alles informiert sein, aber verbringt man dann viel Zeit damit und verliert sich dann halt.
Ich kenne es von der Meier-Sammlung, ne? Ja, ich kenne es von der Meier-Werft. Die hat vor Jahren dort bei einem Teil der Meier-Werft mal ein Projekt gehabt. Da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon erzählt, dass sie einen Panikverteiler haben. Das heißt, im Zweifel packt man lieber noch mal jemand in das CC rein. Da kann man sagen, wieso, du hast da einen Verteiler mit drin. Und das zeigt natürlich auch, dass es auch eine Kulturfrage ist. Also man muss sich ja dann im Team oder vielleicht auch in einer größeren Struktur mal die Frage stellen, was sind für Bedürfnisse wirklich da? Warum machen die das? Ist das irgendwie das Gegenteil von Psychological Safety? Haben die dann einfach Schiss, dann später gesagt zu bekommen, wieso, du hättest es doch wissen müssen, sowas in der Art. Also wie machen Sie das im Team? Das interessiert mich natürlich auch nochmal, denn ich kenne andere Unternehmen, wenn wir Strategieklausur machen, dann ist ein Teil dabei immer auch zu sagen, was wollen wir nicht mehr machen? Also Friedmund Malek hat das in seinem Buch Leben führen, leisten, leben mal, glaube ich, als systematische Müllabfuhr bezeichnet, einmal im Jahr. Das wäre ja auch so ein Punkt zu sagen, was machen wir, was uns behindert und was wir ab jetzt nicht mehr machen? Gibt es sowas bei Ihnen auch im Team, dass Sie sagen, so systematische Müllabfuhr? Denn Sie kämpfen ja auch mit dem Dickicht der Gesetze und Verordnungen und so weiter. Also, da muss man ja wenigstens das zurückschneiden, was man selber beeinflussen kann.
Ja, also wir sind in so einer Art permanenten Überlastungszustand. Weil wir unheimlich viele Themen haben und auch sehr umsetzungsorientiert arbeiten. Also in anderen Abteilungen im Ministerium sehe ich das halt nicht so in der Intensität. Da arbeitet man an einem Gesetz, und wenn das jetzt irgendwie ein halbes Jahr später kommt, dann irgendwann hat jetzt auch keiner unbedingt drauf gewartet, sage ich jetzt mal überspitzt. Dann kann man da nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Aber wir arbeiten sehr operativ und sagen wir mal, haben auch sehr viel Personalwechsel. Das ist immer schwierig, irgendwie Personal zu bekommen, die auch diese Fähigkeiten haben, sagen wir mal, Projekte dann zu managen und voranzutreiben. Und wir haben immer wieder so Momente, wo wir auch im Team dann besprechen, wie können wir eigentlich uns ein bisschen entschlacken, also eine Art Müllabfuhr machen, und was machen wir jetzt eigentlich konzentriert und was nicht. Da gibt es aber wie immer wieder Quereinschläge nach dem Motto, das ist jetzt aber unbedingt wichtig, das will jetzt der ein oder andere oder das muss jetzt unbedingt gemacht werden. Und wir haben dann auch kein richtiges System gefunden, damit umzugehen. Also so eine Art Abwehrung von Arbeit, die da kommt, ist echt schwer, gerade in so einem System, in dem wir arbeiten.
Ja.
Schaffen es nicht so richtig, uns zu konzentrieren, aber es führt halt dann am Ende auch zu keinen sehr guten Arbeitsergebnissen. Wenn man nun alles gleichzeitig machen will, dann ist vieles nicht mehr richtig durchdacht, und am Ende haben wir dann, glaube ich, auch nicht die Performance, die wir brauchen, oder die Ergebnisse, die produziert werden müssen.
Klar.
Aber das ist echt ein Dilemma. Ich habe auch irgendwie noch keine Lösung, wie kann man diese Mehlflut eindämmen. Gerade in der öffentlichen Verwaltung habe ich das schon festgestellt, schon den Eindruck, Sie haben da teilweise Sitzungen, dann kommen dann von irgendeiner Behörde dann, weiß ich nicht, 2, 3, 5, 10 Menschen. Mhm. Man bringt dann alle mit, damit alle informiert sind. Aber falls eine Frage kommen könnte an die oberste Führungskraft, die sie nicht beantworten kann, dann hat sie jemand dabei, der das dann erläutern kann. Also sie müssen mal so Landtags Ausschusssitzungen sich anschauen. Mhm. Da sind dann vielleicht irgendwie 20 Parlamentarier und im Hintergrund sitzen dann oft irgendwie 50, 60 Mitarbeitende der Landesverwaltung, die für eine potenzielle Frage dann eventuell, sagen wir mal, einem Staatssekretär, einer Ministerin dann irgendwas zuflüstern könnten, wo sie dann antworten kann.
Krass.
Und das kriegt man auch nicht abgebaut. Zum einen sind die Menschen dann irgendwie froh, mal eine Landtagssitzung zu sehen. Ist ja auch interessant und wichtig, das politische Geschäft einmal zu betrachten. Auf der anderen Seite, ich bin ja Ökonom, bin ich immer völlig erschrocken über die finanziellen Aufwendungen, die eigentlich dahinter stecken. Ne?
Klar, ja, und eben so auch dem, was daraus wieder ausgelöst wird. Da sind wir ja wieder bei E-Mails oder anderen Dingen, die das sich mit sich selbst beschäftigende System halt dann auch.
Ja. Ne? Ja. Also ich habe wirklich E-Mails, die gehen an 100 Personen, ne? Also im Verteiler. Das ist wirklich irgendwie schwer einzudämmen.
Gut, aber da, was Sie eben gerade schon gesagt haben, da werden wir möglicherweise dann in schon wenigen Monaten, wenn wir die KI drüber schicken und sagen, so jetzt, oder vielleicht auch nächste Woche schon, das geht ja recht fix im Moment, klär mir mal, welches E-Mail welche Priorität hat. Also den Versuch gibt es ja jetzt schon so ungefähr. Ich finde das noch nicht sehr befriedigend im Ergebnis, aber das geht ja schnell.
Ja, aber wenn man das mal zu Ende denkt, also wir haben auch schon jetzt KI-Systeme in der Erprobung, die beantworten automatisch E-Mails. Mhm. Wenn Sie auf der anderen Seite dann auch jemand haben, der eine KI nutzt, dann verselbstständigt sich das und die KIs reden untereinander und man kriegt das auch nicht mehr mit. Ja. Also wir haben jetzt auch die technischen Möglichkeiten. Ich kann ja, sagen wir mal, wenn ich jetzt die integrierte Variante nehme, Teams mit Copilot, ich kann ja einen Avatar von mir in eine Teams-Besprechung schicken, der für mich dann dazuhört. Mhm. Und dann die Ergebnisse mir mitteilt, was ist in dieser Videokonferenz passiert. Mhm. Der kann vielleicht, wenn ich den instruiere, dann auch irgendwie Statements abgeben. Mhm. Und es gibt schon Auswüchse, wo dann, weiß ich nicht, 11 Avatare in einer Teamsitzung sind und ein realer Mensch.
Ja.
Ne, und dann im Moment ist so ein Running Gag in der Cybersicherheitsszene. Da gab es mal einen Sicherheitsvorfall, dass irgendjemand sich dort als Hacker eingeschleust hat. Und der Avatar des Hackers hat dann gesagt, überweis bitte mal einen Millionenbetrag an das und das Konto. Mhm. Und das wurde dann auch vollzogen. Ne?
Ja.
Also okay. Ich weiß nicht, wo das hinführt, ob man dann nicht wirklich sich selbst dann noch verliert und irgendwie nochmal das ganze System dann irgendwie auch wirklich unter Kontrolle hat oder zielgerecht arbeitet. Ne?
Wenn die Avatare
wird spannend werden.
Absolut. Also von daher glaube ich ja, dass solche Tätigkeiten, wie Sie haben oder auch vergleichbare, die müssen wir uns auch als Staat leisten. Denn das ist ja, jemand muss ja mit dieser Komplexität sich auch befassen. Von daher vielleicht so eine Frage so zum fast abrunden, noch nicht ganz. Ich habe ja viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun, im Coaching, in der Beratung, in Strategieklausuren und so weiter. Was würden Sie einem Unternehmer oder Unternehmerin antworten, die eben angesichts dieser Herausforderung, auch der immer noch wachsenden Bürokratie, sich starke Zweifel hat, ob dieser Staat reformfähig ist, überlegt, sich ins Ausland zu verlagern. Was würden Sie sagen? Also falls Sie sich überhaupt aus dem Fenster lehnen würden. Als Bürgermeister wäre es vielleicht sogar noch leichter gewesen.
Ja. Ja, gut. Ich glaube, die Gründe, sich ins Ausland zu begeben, hängen jetzt nach meiner Wahrnehmung nicht unbedingt an überbordender Bürokratie, weil Bürokratie an sich ist ja vom Kern her nichts Schlechtes. Also man hat ja, sagen wir mal, Regeln. Man hat eine Verwaltung, die regelgebunden arbeitet. Und wenn Sie im Ausland unterwegs sind und dann in bestimmten Ländern dort die Bürokratie erleben, die teilweise willkürlich arbeitet und vielleicht sogar irgendwie, sagen wir, teilweise korrupt ist, dann haben Sie auch große Herausforderungen. Das ist ein großer Standortvorteil. Mhm. Natürlich haben wir zu viel Bürokratie, zu viel Berichtspflichten. Also man kann viel durch Technik heilen. Mhm. indem man Daten, die da sind, schon nochmal weiterverwendet oder dass man, sagen wir mal, Systeme auch miteinander verknüpft und die Daten fließen lässt. Mhm. Aber ich kann auch nur solchen Unternehmern empfehlen, die eine gewisse Frustration haben, machen Sie Druck, irgendwie gehen Sie vielleicht sogar mal in die Politik. Also wir erleben ja, dass, sagen wir mal, die Parlamente, sagen wir mal, immer weniger Unternehmer auch aufweisen.
In der Tat, ja.
Und man überlässt dann das Feld, sagen wir mal, anderen, die dort vielleicht mehr Zeit haben, mehr Lust haben oder für die das auch ein beruflicher Aufstieg ist. Es engagiert sich kaum jemand aus der Unternehmerschaft. Man ist dann eher frustriert. Und ich spreche auch mit vielen Unternehmern. Ich habe auch manchmal so ein bisschen ein Erschrecken bei mir, also wie wenig die mit politischen Prozessen und Problemen vertraut sind. Mhm. Also wie Politik überhaupt, wie Gesellschaft funktioniert. Neigen dann auch manche auch zu einfachen Lösungen. Man müsste doch mal und dann die Kettensäge rausholen. Und das funktioniert ja so nicht. Also muss ich da schon hineinbegeben und vielleicht auch mal einen Seitenwechsel machen. Also ich finde das ja gut, dass wir jetzt einen Digitalminister in Berlin haben, der aus der Privatwirtschaft kommt. Mhm. Der hat dann einen völlig anderen Ansatz. Irgendwie, ich glaube, den haben sie schon ein bisschen eingenordet oder die Bürokratie hat ihn schon etwas eingehegt. Mhm. Aber trotzdem kommt er mit ganz frischen Ideen und einem anderen Agieren da rein.
Ja.
Sag, verdammt nochmal, wir müssen es doch schaffen, dass irgendwie dass wir ein Unternehmen in 24 Stunden angemeldet kriegen. Ne? Und das dauert bei uns ja sechs Wochen bis drei Monate. Mhm. Ne? Dann muss man halt mal überlegen, braucht man bei jeder Unternehmensgründung einen Notar dazwischen oder kann man nicht einen automatisierten Vorgang machen, dass man, wenn man sich irgendwie als Gewerbe anmeldet, gleichzeitig automatisiert bei der IHK anmeldet, also die ganzen Prozesse mal miteinander verschränkt. Mhm. Und da braucht es aus meiner Sicht dann mehr Druck aus der Wirtschaft. Ne?
Ja.
Wir müssen da stärker, sagen wir mal, die Stimme erheben und dann auch nicht locker lassen. Ne? Mhm.
Wobei ich den Eindruck habe, dass das durchaus jetzt schon der Druck zunimmt. Also ich glaube, das ist auch sinnvoll, klar, an der Stelle.
Und zur Abrundung, der Bund oder sagen wir mal, wir müssen als öffentliche Verwaltung liefern. Ne? Es gibt ja auch eine Modernisierungsagenda, ne? Die ist jetzt noch aus meiner Sicht ausbaufähig. Aber man hat das Thema schon erkannt. Also man hat im neuen Bundesministerium für Digitalisierung auch den Begriff Staatsmodernisierung mit aufgenommen, erstmalig. Mhm. Und das ist erst am Anfang, aber wir brauchen eigentlich so eine Taskforce in jeder Regierung, in jedem Land, die systematisch alle Gesetze durchflöht. Was kann weg? Brauchen wir bestimmte Gesetze oder Regelungen überhaupt?
Ja, und Widersprüche auch.
Entstanden, ne? Mhm. Also wir digitalisieren beispielsweise gerade das Hunderegister. Mhm. Dass wenn sie umziehen in eine andere Stadt, dass der Hund automatisch mit umzieht. Ne? Mhm. Den müssen sie ja sonst wieder neu anmelden. Mhm. Ja, und dann ist halt die Frage, warum braucht man ein Hunderegister?
Ja.
Ja, weil irgendwann gab es mal Kampfhunde und dann wollte man das irgendwie regulieren und die Schwierigkeiten da eindämmen. Aber ist das Problem wirklich noch da in dem Umfang? Oder man hat dann auf Dauer solche Strukturen. Oder warum braucht es noch spezielle Standesbeamte und Urkunden? Ne? Warum brauche ich eine Geburtsurkunde? Wenn ich einen Ausweis habe, wenn ich den zeige, dann ist ja eigentlich klar, dass ich irgendwie geboren bin.
Sollte also man meinen, ja.
Diese ganzen alten Zöpfe, ne? Man könnte irgendwie so ein vertrauliches Dokument in einem Register oder Cloud hinterlegen, ne? Und sagen, da steht halt drin, da gibt es halt irgendwie Geburtsdaten und die kann jeder abrufen.
Ja.
Aber ich muss, wenn ich irgendwie in einer Stadt heirate, dann in meiner Geburtsstadt dort eine Geburtsurkunde anfordern. Ne? Also das gibt es auch in keinem Land der Welt. Also diese ganzen Themen müsste man halt nochmal aufarbeiten.
Ja, das bringt mich zu der abrundenden Frage, was steht noch an bei Ihnen in nächster Zeit? Also das mache ich ja immer gerne als Ausblick, welche Projekte, welche Themen, was ist das, was in den nächsten, sag ich mal, 6 Monaten bei Ihnen auf dem Zettel steht?
Ja, 6 Monate ist immer ein bisschen kurz, also wir denken schon langfristiger. Mhm. Wir sind am Thema Registermodernisierung dran, also dass, sagen wir mal, zentrale Datenpools entstehen und dass Bürger nicht nochmal doppelt und dreifach dann eintragen müssen, wo sie wohnen und ob sie nun verheiratet sind und wie viel Einkommen sie haben. Mhm. Das soll automatisch laufen. Wir arbeiten an den neuen Technologien. KI ist ein ganz großes Thema. Arbeiten auch an XA, also Augmented Reality, im Bereich der Fort- und Ausbildung. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. an dem wir dran sind. Ein langfristig wichtiges Thema, dass wir versuchen, die gesamte IT-Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung eher auf Plattformen zu bekommen. Mhm. Und auch vertrauenswürdige Plattformen und ja, Cloud-Strukturen aufbauen, sodass wir dann Verwaltung, wie wir das sagen, Verwaltung as a Service, mhm, aus dem Netz bekommen. Im Moment ist ja jede Kommune selbstständig gefordert, ihre Software auszusuchen, ihre Systeme, mhm, aufzubauen, ihre Umgebung. Das muss eigentlich alles, ich sag mal, aus der Steckdose kommen, irgendwie zentral, ja, sodass wir die Komplexität rausnehmen. Mhm. Das ist ein wichtiges Thema. Und als letztes vielleicht noch natürlich Modernisierung, Gesetze vereinfachen. Ne? Also, mhm, da werden wir jetzt noch mehr Engagement reinsetzen, dass wir die ganzen Regularien dann nochmal vereinfachen und Gesetze digital tauglich machen.
Ja, okay, gut. Das ist schon ganz schön das Paket dabei. Das bleibt bei mir auch nochmal hängen, Ihr Appell, auch gerade an die Hörerinnen und Hörer, sich zu engagieren und auch die Stimme zu erheben oder gegebenenfalls auch selber mal zu überlegen, wo kann ich mich politisch engagieren. Wie gesagt, ich nehme wahr, dass das schon mehr wird. Vielleicht bin ich aber auch in einer Blase, wo das gerade der Fall ist. Aber ich fühle mich dadurch nochmal bestätigt auch, was Sie jetzt ausgeführt haben. Von daher, Herr Bayer, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Ich weiß, Sie haben einen harten Anschlag, müssen gleich auch in die nächste Session rein. Ich bedanke mich einfach für den Einblick auch.
Ja, ich danke auch mal ein bisschen aus der öffentlichen Verwaltung, was erzählt zu haben. Ich glaube, das ist vielen auch nicht so bekannt, wie stark wir uns da engagieren. Mhm. Und ich hoffe, alle bleiben uns gewogen. Wir werden das schaffen, aber es ist ein dickes Brett, das wir da vor uns haben.
Ja, dann muss man wahrscheinlich den Bohrer ab und zu kühlen. Das machen wir ja dann. Aber ja, erstmal vielen Dank und dann bis die Tage.
Ja, danke auch.
Soweit mein Interview mit Dr. Bayer, dem CIO von Niedersachsen. Nutzen Sie die Informationen auch aus dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!